Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Und der sagt Hallo zusammen. Fernsehen in der DDR war vor allem eins. Eine gut geölte, aber auch irgendwie skurrile Unterhaltungsmaschine.
Das Sandmännchen hat mich in meiner Kindheit jeden Tag begleitet. Ich habe mir immer die Augen zugehalten und habe gesagt, ich habe gar keinen Sand in die Augen bekommen. Ich kann auch gar nicht müde sein.
Die Vielfältigkeit, was der alles hatte, da war er ziemlich reich. Ja, da hatte er ja alles. Straßenbahn, Hubschrauber, Schiff hat er gehabt, Rakete hat er gehabt.
Der ist durch die ganze Welt gefahren, aber das haben wir ja nicht so für wahrgenommen, muss ich sagen. Da war man in Afrika oder in Indien oder sonst wo. Das war für uns eigentlich normal gewesen. Also da haben wir jetzt ja nicht gesehen, hat eine Mauer davor, das wir das ja nicht können.
Tja, die Mauer davor verschwand vor 30 Jahren. Eine Doku blickt zurück auf das DDR-Fernsehen. Doch auch diesem Rückblick fehlt es an kritischer Analyse. Thema gleich bei uns. Willkommen zum Kompressor. Den ganzen Sommer über plant die Initiative Wann, wenn nicht jetzt? Feste, Konzerte, Lesungen, andere kulturelle Aktivitäten in Ostdeutschland. Wann, wenn nicht jetzt, wird von lokalen Vereinen, linken und sozialen Gruppen, aber auch von Firmen unterstützt. Das Ziel, sich den öffentlichen Raum zurückholen, ihn nicht länger Rechten und Rechtsextremen, ihren Strukturen und ihren Netzwerken überlassen. Wie das aussehen soll, das kann uns der Sprecher der Wann, wenn nicht jetzt, Sektion Thüringen, Till Fatius, erzählen. Hallo.
Hallo.
Was unterscheidet denn Ihre Veranstaltungen von anderen Kulturevents, die es ja so auch im Sommer draußen auf den Marktplätzen gibt?
Unsere Veranstaltung unterscheidet vor allem, dass wir sozusagen einen politischen Rahmen spannen wollen und in den neuen Bundesländern zeigen wollen, dass es sozusagen ganz viele Menschen gibt, die auch dort wichtige antifaschistische und progressive und emanzipatorische Arbeit leisten. Und das wollen wir zeigen im Sommer und im Herbst über vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen.
Und wie soll das aussehen, vor allem im Zusammenhang mit Kultur?
Wir haben ein ziemlich breites Programm und wir sind in ganz vielen kleineren Orten unterwegs. In Thüringen sind wir zum Beispiel in Saalfeld. Einer der großen Aufhänger ist so ein großes Konzert auf dem Marktplatz. Das soll aber nicht alles sein, sondern wir wollen auch mit verschiedenen Workshops, Lesungen und anderen Veranstaltungen Präsenz zeigen und eine inhaltliche Position zusammen entwickeln, um eben auch gerade im Angesicht des drohenden oder schon passierenden Rechtsruck zusammenzustehen mit verschiedenen gesellschaftlichen Akteurinnen.
Nun sagen Sie also Konzert und Diskussionen und andere Veranstaltungen, wo man zusammenkommt. Aber gerade das Problem ist ja in Ostdeutschland oft mittlerweile, dass man eben nicht mehr zusammenkommt, weil man sich inhaltlich gar nicht mehr verständigen kann. Also inwiefern sind Sie da offen für Leute, die eben rechts oder rechtsextrem wählen? Denn von denen gibt es ja nun mal viele.
Das ist so ein bisschen eine schwierige Frage, würde ich sagen, weil wir sind offen erstmal für ganz viele Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Nationalität. Wir sind aber nicht offen für gefestigte Rechte und Rechtsextreme, sondern wir wollen den solidarischen Pol irgendwie der Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern aufzeigen. Und wir merken auch jetzt gerade im Vorfeld schon total, dass es die gibt. Die kriegt man gar nicht so oft mit, aber uns erreichen ganz viele E-Mails aus verschiedensten Orten, von verschiedenen Gruppen und verschiedensten Initiativen, die sozusagen genau sowas vielleicht auch gesucht haben, um auch mal präsent werden zu können.
Aber wie und womit holen Sie die Leute dann ab in ihrer offensichtlichen Frustration über die Verhältnisse?
Ein ganz großer Schlüssel, den wir viel bearbeiten wollen, ist im historischen Kontext der 30-jährigen Wende nun dieses Jahr. Wir haben das Gefühl, da liegt ein Schlüssel auch im Erstarken der Rechten. Und wir wollen Ungerechtigkeitserfahrungen der Nachwendezeit und der Wendezeit auch wieder von links aufarbeiten, weil wir ganz stark das Gefühl haben, das wird von Rechten total instrumentalisiert.
Also sogenannte Wendeverlierer ansprechen.
Genau, nicht nur diese, sondern vielleicht sozusagen auch Oppositionelle aus den damaligen Zeiten und aus den Wendezeiten. Ich finde Wendeverlierer, glaube ich, so ein bisschen schwieriges Wort. Wir wollen alle Menschen, die da auch verschiedene Ungerechtigkeitserfahrungen gemacht haben oder vielleicht auch ein ganz anderes Bild oder einen ganz anderen Wunsch hatten auf Veränderungen, es aber dann so gekommen ist, wie es gekommen ist, irgendwie ansprechen und mit denen in ein Gespräch kommen.
Das hört man natürlich jetzt wirklich nicht zum ersten Mal. Sie haben ja eben eine sehr dezidiert politische Agenda. Sie sind auch gegen Armut, gegen prekäre Beschäftigung, Wohnungsnot, Diskriminierung. All das ist zu lesen auf Ihrer Webseite. Warum sind Sie dann eigentlich keine Partei?
Das ist eine ganz gute Frage. Wir sind keine Partei, weil wir glauben, dass es natürlich auch linke Mehrheiten in den Parlamenten braucht, aber eben auch eine starke außerparlamentarische Bewegung irgendwie auf den Straßen, die sich sozusagen selbst organisiert und von unten für all diese Rechte und Positionen streiten will.
Das haben ja eben andere auch schon versucht, namentlich die Linke bzw. Politiker der Linken, also ich sage nur Bewegung Aufstehen. Sie haben nun ein paar Sponsoren, aber so die ganz große finanzielle Unterstützung, wenn ich recht sehe, ist da noch nicht dabei. Also reicht das, um wirklich groß zu werden?
Das hoffen wir natürlich. Momentan läuft ja auch noch unsere Crowdfunding-Kampagne. Ich glaube, die steht so bei 75% ungefähr. Wir versuchen oder möchten gerne 60.000 Euro über dieses Crowdfunding zusammenbekommen. Und daneben lassen wir sozusagen auch noch fördern und stellen Förderanträge, um irgendwie diese Tour finanzieren zu können.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wann geht's los?
Los geht's am 20.07. in Zwickau und dann wird's im Juli und August in Sachsen und Brandenburg in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel in Cottbus oder in Plauen, Stops geben. Der Abschluss wird dann am 21.09. in Saalfeld in Thüringen sein.
Die Initiative, wann, wenn nicht jetzt, will sich den öffentlichen Raum von den Rechten zurückholen. Und das war Till Fatius, Sprecher der Sektion Thüringen. Danke.
Danke.
30 Jahre Mauerfall im November. Da macht sich Nostalgie breit, neben kritischer Rückschau. In ganz speziellen Erinnerungen schwelgt jetzt schon eine Dokumentation, die Matthias Hoferichter und Andreas Fennewald für ZDF Info gemacht haben. Fernsehen in der DDR, Sandmann, Propaganda und ein Kessel Buntes. Heißt diese Sendung, läuft heute Abend. Und Kompressor-Fernsehkritiker Matthias Dell hat sie vorab gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, der Film stellt die 7 kuriosesten Sendungen des Ostfernsehens und deren Macher vor, so heißt es. Das sind, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen, Schwarzer Kanal, Willi Schwabes Rumpelkammer vielleicht noch und das Sandmännchen, welche noch?
Genau, Aktuelle Kamera kommen noch dazu, dann die Unterhaltungssendung Ein Kessel Buntes, die andere Unterhaltungssendung Außenseiter Spitzenreiter und aus der späten Phase dann 1199, das Jugendmagazin, was ja in der Wendezeit vor allen Dingen sehr wichtig war. Und die Tatsache, dass es jetzt alles Sendungen sind, die einem zuerst einfallen, gibt auch schon so ein bisschen Gefühl für die Sendung, weil die sehr stark an solchen Offensichtlichkeiten operiert und dann eben zum Beispiel den Sandmännchen auf diese Art und Weise vorstellt.
Der Sandmann wird zum Exportschlager im Nahen Osten, in Skandinavien, in der Schweiz. Zum Sandmann-Programm gehören Fuchs und Elster, Pittiplatsch und Schnatterinchen mit all ihren Abenteuern.
Also dafür, dass man auch nur 45 Minuten Zeit hat, um 7 Sendungen vorzustellen, ist das auch sehr basal als Auskunft.
Wie versucht nun die Dokumentation, das ja anschaulich zu machen? Wie ist sie überhaupt gemacht?
Na, sie ist so in so einem Format, was man seit längerem, 20 Jahren vielleicht schon kennt, diese Erinnerungsshows, wo dann eben unter anderem auch ganz normale Leute, Zuschauer Ost, Zuschauerin Ost heißt das dann, da sitzen und irgendwie persönliche Erinnerungen auf bestimmte Stichworte abliefern, was wiederum so klingt.
Und dann haben sie ja, die Zuschauer haben dann geschrieben und da kamen seltsame Sachen bei raus. Wie lange ist eine Toilettenpapierrolle?
Da war auch noch, bis ich das FKK sing, glaube ich, an der Ostsee.
Das war sehr amüsant.
Da ging es jetzt um Außenseiter Spitzenreiter. Man kann sich vorstellen, dass das FKK-Singen natürlich im Bild auch nochmal vorkam. Musik kommt sehr konsequent durch. Die Sprecherstimme ist so eine sehr professionelle, die man aus dem Kulturfernsehen kennt. Mhm. Und sonst gibt es ab und zu ein paar wissenswerte Sachen, ein bisschen was Geschichtliches, ein paar Personenporträts, wie zum Beispiel bei Willi Schwabe, der diese Rumpelkammer gemacht hat.
Und wie gelingt das nun insgesamt? Schon auch ein Einblick, wie es damals war, oder?
Ja, wobei ich dann gemerkt habe, dass ich, je länger ich darüber nachgedacht habe, als ich sie gesehen habe, desto schlimmer fand ich diese Sendung eigentlich. Man könnte auch sagen, man muss sich damit gar nicht beschäftigen, weil die so auf eine Weise auch irrelevant ist, das ist irgendwie nichts Besonderes in nur 45 Minuten. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, dass da jemand hingeht und etwas macht über das Fernsehen in der DDR irgendwie und grundsätzlich aus so einer Position von, erstens geht es immer nur um Widerstand und Repression und dazwischen ist so ein bisschen irgendwie Unterhaltung und es ist so gemütlich. Aber wenn das die einzige Perspektive ist und man auch irgendwie in dem ganzen Blick auf das Fernsehen sowas entweder Belustigendes oder Naserümpfendes merkt, dann ist das eigentlich nicht gut. Und vor allen Dingen ist es natürlich interessant, weil das Fernsehen, das sich selber über das andere Fernsehen mokiert, ist ein so schlimmes durchformatiertes Fernsehen. Das ist selber so eine schlimme Form, die irgendwie eigentlich gar kein Recht hat, sich über anderes Fernsehen zu mokieren, weil sie selber sich für überhaupt nichts interessiert. Und wenn man dann zum Beispiel den letzten Satz nimmt, der klingt genauso, wie der erste Satz von einem Exposé klingen könnte. Wir können den mal kurz hören.
Erinnerungen an ein Staatsmedium. Geliebt, ignoriert, belächelt. Für viele ein Stück Heimat. Bis heute. Der Deutsche Fernsehfunk. Fernsehen in der DDR.
Und wenn man nach 45 Minuten mit so einer These abschließt, die genauso gut am Anfang stehen könnte, ist das wirklich ein Armutszeugnis. Und ich finde es dann auch irgendwie, selbst wenn das ein Nischenkanal ist und irgendwie eine kleine Sendung, wenn man überlegt, im ZDF waren mal Leute wie Ebert Fechner, die 3-stündige Dokumentarfilme in einer sehr eingängigen Form gemacht haben. Und heute findet man sich mit so einem durchformatierten Kram ab.
Ja, wie könnte man sich denn anders mit Fernsehen in der DDR auseinandersetzen?
Interessanterweise war jetzt Zufall, diese Woche in Berlin gibt es so eine Veranstaltung von Künstlern, Reproducts heißen die, die sich auf eine sehr interessante Weise mit Fernsehen beschäftigen. Die haben das irgendwie alles mitgeschnitten auf privaten Videorekordern und haben so eine Fernsehreihe, die sehr klein ist, in der Berliner Bar, die heißt Fernsehfriedhof. Und da war am Montag, die ist monatlich, eine Veranstaltung, das Thema war Wessifizierung der DDR, also wo es darum geht, zu erklären, wie die DDR in den Westen kommt durch das Fernsehen. Lustigerweise gibt es auch über Überschneidung mit der ZDF-Dokumentation, weil Willi Schwabe kommt da auch vor. Das ist aber ganz anders, weil man sieht dann diesen ellenlangen Vorspann, in dem da hochsteigt auf seiner Rumpelkammer das Intro dieser Filmpräsentation und man kriegt ein ganz anderes Gefühl fürs Fernsehen. Ein anderer Fund war eine Sendung namens Hubs, Haushalt allerlei praktisch serviert, schon ein skurriler Name. Und da wird 1990 erklärt, wie man eine Kiwi isst. Und das ist auf der einen Seite total demütigend, auf der anderen Seite auch total rührend. Und das sind Momente, wo man plötzlich, wenn man sowas sieht, auch merkt, was Fernsehen in einem auslösen kann.
Naja, dennoch ist es natürlich auch Nische und hier läuft ja eine Doku für die Masse zur besten Sendezeit heute Abend 20.15 Uhr im Fernsehen. Muss man vielleicht auch berücksichtigen, oder?
Das ist sicherlich richtig und natürlich ist das irgendwie schon eine Nerd-Veranstaltung, könnte man sagen. Aber was mich schon irgendwie da fundamental gestört hat bei dieser ZDF-Dokumentation ist einfach, dass es überhaupt nicht mehr darum geht, sich für irgendwas zu interessieren. Diese Verachtung, dieser Zynismus, der darin steht, einfach nur Programm zu füllen und man sich fragt, warum macht man das denn nicht schön? Warum nimmt man das denn nicht so ernst? Und was bei diesem Fernsehfriedhofabend wiederum interessant war, wo man dann auch merkt, man findet unglaublich viele Sachen in einer Ratgebersendung wie English for You. Das ist Schulfernsehen. Da wurde eine Folge gezeigt von 1979. Es geht darum, dass man Karl Marx in London besucht. Es gibt so einen Moderator im Studio und es gibt so zwei Schauspieler, Presenter, Dave und Jenny, die laufen dann da rum und müssen immer Sachen sagen und Sachen rausfinden und Sachen angucken. Und allein, was da alles passiert, diese Widersprüchlichkeit der Sendung, ist so interessant. Wir können das ja kurz mal angucken. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, so ein Marx-Bild zu performen, so ein Superman, der irgendwie, hier hat er das Kapital geschrieben im British Museum und dafür war es natürlich wichtig, dass er selber Bücher gelesen hat.
Before he wrote Capital, he read about 1500 books and papers.
1500. He read 1500. What a lot.
And many of them were not easy to understand.
Some of them were certainly written in foreign languages, weren't they?
Und natürlich hat Karl Marx auch die Bücher in Fremdsprachen lesen können. Er hat 1500 Bücher gelesen und dann wird auch immer wieder erzählt, dass er abends trotzdem noch nett zu seinen Kindern war, obwohl er 10 Stunden lang an seinem Buch geschrieben hat. Dann gibt es den nächsten Komplex, wo man so Vokabel lernt, auch mit so einem akustischen Signal, wo dann die Schulklassen das nachsprechen müssen. Und da ist zum Beispiel auch interessant, welche Vokabeln man dann lernt. Das erste ist der Friedhof, auf dem Marx in London begraben ist.
Highgate Cemetery. Impressive. Communist Party of Great Britain. Thank you, girls and boys.
Sehr schön.
Dann gibt es eine weitere Ebene, weil der Sendung nämlich mittendrin irgendwie einfällt, sie muss jetzt aber auch nochmal ein bisschen Schulstoff vermitteln und nicht nur quasi Geschichtsbild und Politik. Und dann geht es darum, einfach einfache grammatische englische Sachen zu vermitteln. Das klingt dann so.
Auf Jennys Bemerkung, I like to take photos, ich fotografiere gern, sagte Dave, so do I, ich auch. Ich auch wird im Englischen durch so plus Hilfsverb plus I ausgedrückt.
Und dann kommt noch eine weitere Ebene dazu, die dann eben auch interessant ist, wenn man sich das anguckt. Die Art und Weise, wie dieser Dave und diese Jenny da rumlaufen, die ja so halb spielen, aber nicht richtig. Man fragt sich, was haben die für eine Beziehung? Gleichzeitig ist Dave natürlich der totale Checker, der da alles erklärt und alles weiß. Mhm. Und wenn man das jetzt mal mitnimmt irgendwie, wie man sich mit so einem Material, wenn man es ernst nimmt, auseinandersetzen kann, dann frage ich mich, warum das für so eine ZDF-Infodokumentation eigentlich überhaupt nicht möglich ist oder vollkommen außerhalb der Reichweite ist. Weil das würde nicht viel kosten, es wäre interessant und es würde auch Programmplatz füllen, statt einfach nur an simpelste Erinnerungen und einfachste Gefühle zu appellieren.
Ja, zumal man dann eben lernt, dass die Sprache des Klassenfans auch dann in Ordnung war, zumindest wenn es um Marx ging. Die ZDF-Doku, Fernsehen in der DDR, heute Abend 20.15 Uhr auf ZDF-Info. Eine kritische Einordnung von Matthias Dell. Herzlichen Dank dafür.
Bitte sehr.
Und die Alternative vielleicht, die Veranstaltungsreihe Fernsehfriedhof von Reproducts in der Berliner Z-Bar geht im Oktober weiter. Dafür gibt es Infos auf fernsehfriedhof.de.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Gabi Wuttke.
Das Stedelijk Museum in Amsterdam freut sich, denn am 1. Dezember wird Rein Wolfs sein neuer Direktor. Weil er Wissen, Erfahrung und Charisma habe, weil er bestens vernetzt sei und exzellente Beziehungen zu Künstlern und Visionären hat. Genau deshalb lässt man ihn aus der Bundeskunsthalle in Bonn ungern ziehen. Christian Abital über die Reaktion des Niederländers nach 6 Jahren als Chef am Rhein.
Er habe den Begriff Vielfalt ganz neu zu verstehen gelernt, sagte Wolfs in einer ersten Stellungnahme. Zum einen im Sinne einer fast grenzenlosen Programmvielfalt, zum anderen im Sinne gesellschaftspolitischer Diversität. Rein Wolfs ist seit 2013 Intendant der Bundeskunsthalle. Wer neuer Chef wird, ist noch nicht klar. Das Kuratorium will die Stelle zeitnah ausschreiben.
Madonna im Alter von 60 Jahren. So getitelt hat die New York Times über die Queen des Pop geschrieben. Gerahmt von schlechten Kritiken an ihrem neuen Album und ihrem Auftritt beim ESC rechnet Madonna die 168 Jahre alte Zeitung nun zu einem der, Zitat, Gründungsväter des Patriarchats. Die Journalistin, mit der sie viel Zeit verbracht habe, schriebe in endlosen Kommentaren über mein Alter und über Dinge, die nie erwähnt worden wären, wenn ich ein Mann wäre. Helene Fischer ist zurück. 4 Wochen vor dem Kinostart des deutschen Spielfilms Traumfabrik wirbt sie für ihren Titelsong See You Again. Das wiederum bedeutet, eine der weltweit erfolgreichsten Konzertsängerinnen ist zum ersten Mal in englischer Mundart zu hören. Er war der Vater des Voodoo-Rock, Dr. John aus New Orleans. Dort ist der Sänger und Pianist, der auch Meister opulenter Bühnenshows war, im Alter von 77 Jahren gestorben.
Der Musiker vermischte Blues mit Rock, Pop, Jazz und Boogie-Woogie, veröffentlichte mehr als 30 Studio- und Live-Alben. Er gewann 6-mal den Grammy, zuletzt 2013 für das beste Blues-Album. Ein Hut, sein Bart, manchmal eine Sonnenbrille, so trat Dr. John auf den Bühnen dieser Welt auf. Er sagte 2010 in einem Interview mit dem Time Magazine, seine Songs handelten von Wahrheiten, die keiner hören wolle. Das sei für ihn entscheidend.
Die Meldung hat eine innere Logik und ist deshalb keine Überraschung. Jan Böhmermann hat Rezo in seine Show eingeladen. Der YouTuber, der durch sein Video die Zerstörung der CDU, die etablierten Parteien, in die Bredouille gebracht hat, wird am kommenden Donnerstag in der Satire-Sendung Neo Magazin Royal zu sehen sein.
Ja, Morrissey ist ein Idiot. Hört ihm zu, überschreibt Spex.de provokant einen aktuellen Kommentar. Morrissey, der frühere Frontmann der Smiths, früher mal linksalternativ, progressiv. Seit vielen Jahren driftet er mit radikalen, rechten und rassistischen Statements ins Abseits. Hier im Kompressor hatte ich anlässlich des neuen Morrissey-Albums California Sun mit Musikkritiker Robert Rothiefer darüber gesprochen. Er kam zu dem Schluss, dass Morrissey eigentlich nur noch ignoriert wird von der Musikszene, in England zumindest, seine Songs bestenfalls zur Kenntnis genommen werden. Nun also schreibt Spex.de-Chefredakteur Dennis Pohl, hört ihm zu. Hallo, Herr Pohl.
Hallo.
Ja, warum soll ich denn einem, Zitat aus Ihrem Text, bedauernswerten Deppen zuhören?
Diesem bedauernswerten Deppen sollte man meiner Meinung nach zuhören, weil es wirklich dadurch, dass diese Person Morrissey seit Jahrzehnten so vielen Leuten so wichtig ist und so eine große Identifikationsperson ist, die sich ja auch durch die Generationen eigentlich zieht, weil die in ihrem Handeln der letzten Jahre, also besonders der letzten Jahre, aber eigentlich auch schon der letzten Jahrzehnte sehr, sehr deutlich macht, wie widersprüchlich, wie krude und wie selbstgerecht die Argumentation der neuen Rechten eigentlich ist.
Also Sie schreiben auch, er stehe für die Entwicklung einer ganzen Gesellschaft. Damit meinen Sie also das Driften nach rechts?
Genau, auf gewisse Art und Weise schon. Also Morrissey muss man sich mal die Anfangstage genauer angucken, dass er, ich meine, das war ja eigentlich eine Person, die doch für sehr radikale linke Positionen einstand, die sich immer mit den Minderheiten, mit den Schwächeren der Gesellschaft solidarisierte, der sehr herrschaftskritisch war, zum Beispiel The Queen is Dead, der gegen Austeritätspolitik war, wie zum Beispiel der zeitweise verbotene Song Margaret on the Guillotine, der sich der Margaret Thatcher an der Guillotine sehen wollte. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich bei Morrissey, und das hat sich über die letzten Jahre gezeigt, um so einen sehr, sehr zeitgeistsensiblen Narzissten handelt, der es immer sehr gut verstand, dort zu stehen, wo der Wind irgendwie günstig steht. Und das sowohl für sich als auch irgendwie für sein ziemlich großes Ego. Und diese Position, dieses Zart, er hat sich ja so mit einer ziemlichen Androgynität, einer ausgestellten Zartheit gegen den quasi sehr rockistisch geprägten Musikzeitgeist der 80er gestellt. Und das war damals natürlich cutting edge und sehr anti-Establishment.
Ja, er war immer der Posterboy eigentlich des Anti-Establishments. Aber heißt das eben heute, dass man dann rechts sein muss, weil die Gesellschaft insgesamt oder mehrheitlich nach links driftet? Verstehe ich das richtig?
Das wäre eine These, die man jetzt nicht so beweisen könnte. Aber im konkreten Fall von Morrissey ist es schon so ein bisschen so eine Sache gewesen, dass man sehr schnell gemerkt hat, als diese Zartheit nicht mehr cutting edge war, weil dann so Synth-Pop und wirklich zarte Soft-Pop-Musik im Laufe der 80er immer populärer wurde, hat sich Morrissey gleichzeitig in Richtung so einer neuen Männlichkeit, so einer Hartheit, so einer Traditionsversessenheit entwickelt. Das hat sich im Prinzip schon aus seinem ersten Solo-Album gezeigt auf Viva Hate, wo dann plötzlich dieser eigentlich schreckliche Song Bengali and Platforms drauf war, wo es quasi um so eine fehlgeschlagene Integrationsgeschichte gehen sollte. Und der Refrain, also Teil des Refrains war Life is hard enough when you belong here. Und jetzt mittlerweile hat sich das natürlich so entwickelt, dass quasi sich viele Menschen in so einer Mission, so einer fehlgeleiteten Mission sehen, dass sie gegen vermeintliches linksliberales Meinungsmonopol in so eine Art Anti-Stellung gehen müssen. Und das zeigt sich bei Morrissey meiner Meinung nach sehr deutlich.
Und Sie finden das eben interessant, das zu sehen. Andererseits, ich meine, mehrere britische Plattenläden haben nun Morrissey aus dem Sortiment genommen. Sie finden aber, man soll seine Musik ruhig hören, also auch kaufen, aber damit unterstützen Sie ihn doch.
Ich würde das, was ich da geschrieben habe, gar nicht so sehr auf die Musik an sich münzen wollen, wobei ich der Meinung bin, dass das jeder für sich selbst entscheiden sollte. Also ich persönlich tue mir sehr schwer damit, und das sage ich aus der Position eines alten Fans seiner Musik, vor allem die Soloplatten ab den späten 80ern noch wirklich zu hören, weil ich die Musik einfach nicht mehr genießen kann, wenn ich seine politischen Einlassungen im Hintergrund oder im Hinterkopf habe. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das jeder für sich selbst entscheiden sollte, weil ich glaube, es bringt da nichts, mit irgendwelchen radikalen Positionen einzustehen. Da kann man nur auf persönlicher Ebene sprechen. Mir geht es eher darum, dass man ihm wirklich genau zuhören sollte, weil diese Positionen, die er vertritt, die Widersprüchlichkeit und auch sein Umgang mit einem Backlash, den er in der Öffentlichkeit erfährt, ist doch sehr, sehr vielsagend. Das sagt doch viel darüber aus, wie diese neue Rechte eben argumentiert. Deswegen wäre mein Aufruf, okay, hört diesem Mann gerade jetzt zu, weil wenn er ihm zuhört, dann versteht er, wie krude und wie falsch und wie fehlgeleitet das alles ist.
Von der Figur Morrissey. Was lernen? Das ist der Vorschlag von Dennis Pohl von Spex.de. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Fundstück.
Nichts war geplant, geprobt oder abgesprochen beim dritten Berliner Dichterworkshop im Juli 1973. Wichtig war nur, dass die Zusammenkunft den drei beteiligten Künstlern Vergnügen bereitete. Für 2 Tage hatten sich Dieter Roth, Gerhard Rühm und Oswald Wiener in die Wohnung des Rudolf Prinz zu Lippe in Berlin-Charlottenburg zurückgezogen. Dort führten sie in einer entspannten Atmosphäre von Essen und Trinken und des Miteinanderredens eine Vielzahl an musikalischen Experimenten durch. Sie wurden sorgfältig dokumentiert und eine Auswahl daraus auf Schallplatte veröffentlicht. Gewidmet war sie einer kleinen Liste von Freunden, verbunden mit dem Wunsch, sie mögen mit dem Material ihre Väter belehren.
2. Serie, 1. Stück.
Selten gehörte Musik. Der dritte Berliner Dichter-Workshop. Ein Fundstück von Paul Paulun. Als der Ex-Freund einer Schülerin sich umbringt, bricht an einer katholischen Mädchenschule des Jahres 1993 der Wahnsinn aus. Aus Angst vor Nachahmern überschlagen sich geradezu Lehrer und Mitschülerinnen vor Ratschlägen und Präventionsmaßnahmen. Das ist, kurz gesagt, die Handlung von Skim, einem Comic der beiden Kanadierinnen Gillian und Mariko Tamaki. der jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist. Von den Ereignissen darin erfahren wir aus der Sicht der Hauptfigur und der Titelheldin, der 16-jährigen Skim, die ihre Erfahrungen ihrem Tagebuch anvertraut. Katrin Dörksen hat diesen Comic gelesen. Hallo.
Hallo.
Ja, was ist das für eine Geschichte? Wie wird sie erzählt?
Ja, wir lernen da eben diese 16-jährige Skim kennen. Die heißt eigentlich Keiko, wird aber Skim genannt, weil sie eben nicht slim, also nicht dünn ist. Und wir erfahren von diesem ganzen komplexen Thema um diesen Selbstmord aus ihrem Tagebuch, das sie täglich schreibt. Aber eigentlich ist das für sie alles ziemlich weit weg, denn sie ist in ihre Englischlehrerin verliebt und das ist für sie eigentlich ein viel größeres Thema. Skim ist eigentlich schon ein bisschen älterer Comic, der ist nämlich von 2008. Das war die erste Zusammenarbeit der Tamakis, das sind übrigens Cousinen. Und er wurde bei seinem Erscheinen in den USA und Kanada schon sehr gut besprochen. Bei uns wurde aber zuerst Ein Sommer am See von den beiden übersetzt. Von 2014 ist der Comic und weil sich das eben als Erfolg herausstellte, ist jetzt eben auch Skim noch nachgekommen.
Jetzt also diese Tagebucherzählung, das scheint ja insgesamt so ein Trend zu sein, oder? In der Comic-Szene.
Ja, das begegnet einem tatsächlich häufiger. Man denkt da zuerst an Am liebsten mag ich Monster von Emil Ferris. Aber es gibt da tatsächlich Unterschiede. Also bei Am liebsten mag ich Monster, da hat man wirklich den Eindruck, das Notizbuch der Hauptfigur in der Hand zu halten, sozusagen. Mit ihren Aufzeichnungen und ihren Skizzen. Das ist quasi alles aus einem Guss. Und in Skim hingegen gehen Text und Bild so unterschiedliche Wege. Also die Textfelder im Comic, vor allem in den großen Splash-Pages zu Beginn der einzelnen Kapitel, die geben wieder, was Skim in ihr Tagebuch schreibt. Aber die Zeichnungen, die stammen nicht scheinbar aus ihrer Hand, sondern illustrieren ihre Erlebnisse aus einer übergeordneten Perspektive. Das ist so vergleichbar zum Beispiel mit einem autorialen Erzähler im Roman.
Und um diese Art der Erzählung gab es auch eine Kontroverse bei Skim.
Ja, genau, 2008, da war der Comic im Rennen für einen kanadischen Literaturpreis, den Governor General's Award. Und damals war nur Mariko Tamaki, also die Autorin, nominiert. Daraufhin haben dann mehrere kanadische und amerikanische Comic-Künstlerinnen und Künstler einen offenen Brief geschrieben und sich für die Nachnominierung von Gillian Tamaki eingesetzt und haben eben argumentiert, dass die Besonderheit des Comics eben ist, dass erstmal grundsätzlich Text und Bild gleichberechtigte Erzählinstanzen sind. Und deswegen muss natürlich die Zeichnerin genauso relevant sein wie die Autorin. Im Fall der Tamakis ist das so, dass Mariko erst die Texte schreibt in so einer Form, die an Drehbücher für Theaterstücke beispielsweise erinnert. Und Gillian Tamaki fertigt dann dazu die Zeichnungen an. Und ganz definitiv sieht man da, dass sie ihre eigene Handschrift einbringt. Also ihr Stil ist sehr eigen, der ist schwungvoll. Skim ist ja rein in Schwarz-Weiß gehalten, aber Gillian Tamaki fügt dem Ganzen noch Grau hinzu. Das verleiht den Bildern sehr viel mehr Textur und Dimension. Und gelegentlich experimentiert sie auch mit der Form. Also zum Beispiel zeichnet sie dann statt konventioneller Panels nebeneinander gelegte Polaroids.
Reden wir jetzt nochmal über diese Figur Skim. Sie ist eine angehende Wicca-Hexe, heißt es da in der Inhaltsbeschreibung. Also schlägt sich das eben auch im Stil des Comics nieder?
Ja, Wicca, das ist so eine neue religiöse Bewegung, auch Hexenreligion genannt. Und tatsächlich war das in den 1990er Jahren ein recht großer Trend, vor allem unter Jugendlichen. Also für Skim und ihre beste Freundin, Lisa heißt die, für die ist das gerade das nächste große Ding. Die haben so einen kleinen Altar zu Hause und lesen da Bücher drüber und nehmen an Treffen teil. Aber die Tamakis behalten dazu auch eine bemerkenswerte Distanz. Also es wäre ja jetzt das Leichteste, das so zum bestimmenden visuellen Motiv zu machen und einfach überall auf den Seiten Pentagramme und magische Kreise unterzubringen. Aber Gillian Tamaki hat da schon eher so eine Subtilität. Also sie deutet das nur immer mal wieder an und am Ende bleibt dann auch auf der inhaltlichen Ebene offen, ob sich Skim weiter dem Wicca widmen wird. Man hat ja als Teenager so seine Phasen.
Also eine Wicca-begeisterte 16-Jährige mit asiatischen Wurzeln, die sich dann im Laufe der Geschichte in ihre eigene Englischlehrerin verliebt. Das ist schon eher eine ungewöhnliche Protagonistin, selbst für das Medium Comic, oder?
Ja, aber das ist typisch für die Tamakis. Natürlich sieht man da, wie sich ein Mädchen im Bad ihren Damenbart rasiert, denn das ist einfach Teil ihres Lebens. Aber trotzdem beanspruchen die Tamakis nicht für sich jetzt die eine repräsentative Geschichte über die Experience einer asiatischstämmigen Jugendlichen geschrieben zu haben oder ein queeres Statement abzugeben oder auch nur eine abschließende Meinung darüber, wie eine Schule mit Selbstmordfällen umzugehen hat. Und man kann sich dann in dieser Skim wiedererkennen oder sich in ihr zum Teil wiedererkennen oder auch nicht. Aber so oder so bleibt der Comic lesenswert.
Skim von Gillian und Mariko Tamaki, im Mai bei Reprodukt, auf Deutsch erschienen, kostet 20 Euro. Und das waren Kritik und Hintergründe von Katrin Dörksen. Vielen Dank.
Ich danke.
Ja, und den Kompressor gibt es nächste Woche dann wieder und natürlich auch im Netz und in der DLF Audiothek.